In Anknüpfung an die Betrachtung vom vorigen Sonntag habe ich diese Bibelstelle aufs Neue verlesen, um sie weiterzuführen, und zwar in Hinsicht auf ihre pastorale Bedeutung als Wort Gottes in dieser Zeit. Wir sahen am vergangenen Sonntag, wie ein einseitiger Legalismus, der nur am Gesetze und an seinem Buchstaben haftet, zur Zeit Jesu praktiziert wurde und von Jesus auf das Schärfste bekämpft wurde, Resultat seine Verurteilung zum Tode, wir aber auch heute vielfach dieser talmudische Geist des Gesetzes, der Gesetzesmoral noch weiter lebt. Die Gründe haben wir angeleuchtet, eigentlich seit Beginn des 6. Jahrhunderts mit den Bußpraxen der irischen Mönche. Wir sahen, dass eine Beichte ohne Bekehrung vielfach, wenn auch nicht bewusst, aber unbewusst praktiziert wird, und wollen uns heute mit diesem Punkt noch etwas näher befassen. Und ich würde sagen, die Beichte ohne Bekehrung, die wesentlich begründet ist in der falsch angesetzten Frühbeichte der Kinder. Hier wird ein falscher Sakramentalismus grundgelegt. Äußere und innere Akte, die gefordert werden, wie man sie im Beichtunterricht gelernt hat, werden natürlich gültig vollzogen. Frage ist eben, ob das die neue Gerechtigkeit des Herrn ist. Es ist unvorstellbar, meine andächtigen Christen, und erschreckend, in welchem Maße ein falscher Beichtunterricht Schuld trägt an der Verbildung der christlichen Gewissen. In welchem Ausmaß pharisäisches Gesetzesdenken in das Leben einzementiert wird in dieser frühen Phase der Kindheit, sodass den Kindern das Christentum als Last erscheinen muss. Der Glaube wird freudlos und die Liebe wird unfruchtbar, und vieles Versagen der erwachsenen Christen in der Welt bis heute ist zurückzuführen auf diese falsche Grundlegung. Versagen in der Bruderliebe, Versagen für die Arbeit in der Welt, Versagen in der Initiative, die immer nur wartet auf den Auftrag anderer. In jener Weise, wie ich schon mal sagte, dass die Tugend des Gehorsams an erster Stelle steht, und was gesagt ist von der Kirche, das wird erfüllt. Demgegenüber ist es überraschend, und weil wir es schon einige Jahre praktizieren in unserer Gemeinde, wie die Kinder aufblühen, wenn man ihnen wirklich die frohe Botschaft verkündet, wie sie fröhlich werden, wie sie dann nicht mehr gequält werden von der Sünde, die in allen Ecken lauert, dass ihnen die Last weggenommen ist, sie könnten eine Todsünde begehen, wenn ihnen das gute Beispiel voranleuchtet, und wenn sie selber zum Gutes tun aufgefordert werden. Wir müssen den Kampf Jesu gegen den Legalismus in seiner Zeit viel ernster nehmen, als wir es getan haben. Und wir sollten ihn nicht nur sehen in der damaligen Zeit, sondern gültig auch für seine Kirche. Und mir scheint, dass diese Erkenntnis, wenn wir sie uns zu eigen machen, dass wir uns zu einer wirklichen Umkehr entschließen auf unsere Sünden hin, dass das wichtiger ist als alle Glaubensentscheidungen des Konzils. Konkreter, die Schulbeichte, wie sie manchenorts noch praktiziert wird, die nicht mehr Beichtgelegenheit ist, sondern die ein Beichtzwang ist. Oftmals die Zahl der Kinder, die große, die lange Wartezeit vor der Beichte. manchmal die Haltung der Lehrer, der Liberalen und der Ungläubigen, die es nur unwillig tun, die Kinder zur Kirche führen. Und keine Schulatmosphäre ist mit dem Bußsakrament vereinbar. Solange aber das Bußsakrament so praktiziert wird in Kirchen heute noch, dass die Kinder gewissermaßen, wie ich es erlebt habe, in einer großen Kirche klassenweise in die Kirche geführt wurden, während der Schulzeit morgens gemeinsam vorbereitet wurden, gemeinsam das Reuegebet gesprochen worden und dann der Geistliche oder der Lehrer die Kinder aufteilte, wenn es 40 waren, ihr 10 zu dem Kaplan, ihr 10 zu dem Kaplan, ihr 10 zu dem Kaplan, ihr 10 zu dem Pastor, dann ist das grausam und ist mit ein Grund dafür, dass nachher diese Kinder nicht mehr beichten und dass sie die Lust verlieren am Glauben, zumal wenn es sich um Kinder handelt, die in die Pubertät kommen, 12, 13, 14-Jährige, die nicht geneigt sind, nun zu einem Priester zu gehen, zu dem sie gewissermaßen gezwungen sind zu gehen. Lieber einmal bei diesen Kindern eine Pause einlegen lassen im Beichten und Kommunizieren, und wenn diese Pause ein ganzes Jahr wäre, als sie unter einen solchen Zwang stellen. Die triumphierende Äußerung eines Geistlichen oder manchmal der Geistlichen, alle waren Beichten, ist manchmal weniger ein pastoraler Erfolg als eine ausgesprochene Niederlage. Ein anderes, jene Übertreibung und falsche Akzentsetzung etwa bei den Bußgebeten, bei den Reuegebeten, die die Kinder vor der Beichte sprechen sollen. Ich lese Ihnen darum einige solcher Gedanken vor, die in einem sonst recht ordentlichen Kindergebetbuch zu finden sind, auch heute noch. Da soll das Kind beten, das kleine Kind, dieses 7- und 8-Jährige, vielleicht auch noch das 10-Jährige, ich schlage dir gleichsam ins Gesicht und rufe frech, ich will dir nicht mehr dienen. Welch unglaubliche Übertreibung. Diese Hand ist angenagelt, weil meine Hand geschlagen hat. Dieser Mund, Jesu, dürstet so schrecklich, weil du genascht hast. Wir reißen an deiner rechten Hand, bis rot dein Blut fließt in den Sand, wenn wir nicht fleißig lesen und schreiben und übermütige Dinge treiben, wenn wir nicht gern zur Kirche gehen, dort lachen, schwätzen und rückwärts sehen. Ich bitte Sie, meine andächtigen Christen, diese Akzentverlagerung, die da heute noch sichtbar wird in modernen Kindergebetbüchern, ist ja einfach ein pastorales Verbrechen. Dann wundern wir uns nicht, wenn am Ende dann jene Neurosen kommen oder jenes vollkommen abseits stehen derer, die ja doch ganz klar merken, dass solche Übertreibungen unwahrhaftig sind. Ich kann doch auf ein Naschen eines Kindes hin nicht davon reden, dass nun das Kind mit schuldig wird, dass Jesu Blut fließt aus seiner Hand. Damit ist noch gar nichts gesagt, jene auch heute leider noch bisweilen praktizierten Katechesen über die Todsünden, denen die Kinder bedroht werden, als wenn sie eigentlich immer in Gefahr wären, in einer Affekthandlung eine Todsünde zu begehen. Das Konzil von Trient sagt ganz klar, die lästlichen Sünden, die uns von der Gnade Gottes nicht ausschließen und in die wir häufig fallen, kann man zwar richtig mit Nutzen und, hören Sie, ohne jede anmaßende Überheblichkeit beichten, wie es Brauch, hören Sie, gottesfürchtiger Menschen ist. Man kann sie aber auch ohne Schuld verschweigen und mit vielen anderen Heilmitteln sühnen. Das ist ein Ausspruch, ein Satz aus einem Konzil, und zwar aus dem Tridentinischen. Wo ist dieser Satz bewusst bei vielen Christen draußen? Bei Ihnen, das weiß ich, aber draußen? Das gläubige und betende Kind ist sicherlich eher kommunionfähig als beichtfähig. Und das Kind hat ein Recht darauf, am Familientisch zu Hause dabei zu sein, sobald es sich benehmen kann, das ist sehr früh schon, und auch beim Familientisch in der Kirche dabei zu sein. Die Kommunion ist die normale Nahrung des Christen. Das Bußsakrament ist eingesetzt für den besonderen Fall der Sünde, speziell der Todsünde. Da aber beim Kinde die ihm entsprechende Nahrungsbedürftigkeit eher beginnt als die Möglichkeit zu sündigen, so ist es konsequent, das Kind zuerst zur Erstkommunion und dann erst zur Erstbeichte zu führen. Für das Kind ist das Sakrament der Liebe unseres Herrn, und das ist die Eucharistie, eher begreifbar als die Besinnung auf eigene Sünden, als die Praktizierung des Sakramentes der Buße. Der bedeutende Moraltheologe, der ja auch Peritus des Konzils ist, Bernhard Häring, schreibt: Erst in der Vorpubertät kann man von persönlichem Gewissen sprechen. In ihr wird das autoritäre Gewissen abgelöst durch das personale Gewissen. Im 8., 9. Lebensjahr, in dem Normen und Gesetze der Gruppe für das kindliche Gewissen eine große Rolle spielen und als persönliche Norm angenommen werden. Hier liegt dann ein natürlicher Ansatzpunkt für den Empfang des Bußsakramentes durch die Kinder. Falsche Vorstellungen müssen wir überwinden, nämlich die, als wenn vor die Kommunion die Beichte gehörte. Zwar sagen wir das schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, aber da wir ja vielfach inkonsequent, nicht hier, anderswo, die Kinder zur Monatsbeichte führen, sie zur Monatsbeichte verpflichten, am Montag vielleicht in der Schule fragen, wer von euch war Samstag nicht zur Beichte, da immer noch in den Kirchen draußen die Monatskommunion der Männer, die Monatskommunion der Frauen, die Monatskommunion der Jugend gepflegt wird, als wenn es damit sein Bewenden haben könnte, dass man im Monat einmal zur Kommunion ginge, jene vollkommene Verirrung in dem Begriff der Eucharistie als dem Tisch des Herrn, bei dem wir selbstverständlich, immer wenn wir teilnehmen und nicht in der Todsünde sind, zur Kommunion gehen. Da mag die Theorie da stehen, man kann. In der Praxis handelt man dann anders und die Praxis ist dann eben stärker als die Theorie. Jene Koppelung von Beichte und Kommunion, die für viele Ältere so wichtig war, die Eigenständigkeit des Bußsakramentes sollten wir wieder sehen, das nicht primär Vorbereitung auf die Kommunion ist, sondern eine eigene Bedeutung hat. Auch sollten wir sehen, um es noch einmal herauszustellen, die sündentilgende Kraft der Eucharistie. Die Meinung, die falsche, vielfach praktizierte, man müsse vor der Kommunion ganz rein sein, wobei man unter Umständen noch dieses rein sexuell versteht. Oder die Kommunion sei eine Belohnung für gutes Verhalten, sind doch wohl, wenn wir wieder diesen Satz des Tridentinischen Konzils, den ich eben verlas, uns vor Augen führen, nicht gültig. Die Bedeutung von Akten wie dem Bußakt vor der Messe, wie wir ihn praktizieren, meine andächtigen Christen, bekommt von hierher eine ganz andere Bedeutung. Und ich würde sagen, dass dieser Akt, wie wir ihn setzen, eine quasi sakramentale Bedeutung hat. Wenn wir dann uns gegenseitig verzeihen, uns gegenseitig um Lossprechung bitten und dann schließlich Gott bitten, er möge uns unsere lästlichen Sünden, Fehler und Nachlässigkeiten, wie wir ja auch bei den Opferungsgebeten sprechen, verzeihen. Und nicht umsonst heißt es ja immerhin auch noch in der Messe nachher, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Wer diese Dinge einmal wieder richtig durchdacht hat, der wird keinesfalls die Sünde, auch nicht die kleine Sünde, auch die Nachlässigkeit nicht mehr ernst nehmen. Er wird sie ganz ernst nehmen. Aber er wird sie nicht ernster nehmen, als er braucht, und wird vertrauend auf die Barmherzigkeit Gottes, auf die Liebe Gottes und auf die Großzügigkeit Gottes den Mut haben, mit diesen kleinen, vielleicht manchmal hässlichen Dingen in die Kirche zu kommen und sie hier dem Herrn zu offerieren als seine Schuld und ihn zu bitten, Herr, nimm mir das weg. Ich bemühe mich ja laufend, es besser zu machen, aber du kennst ja meine Armseligkeit. Die wahre Ehrfurcht vor der Eucharistie fordert kein Freisein von lässlichen Sünden, denn bei der Eucharistie, Gabengebet am 9. Sonntag nach Pfingsten, wird ja das Werk unserer Erlösung vollzogen. Wenn wir die Dinge so sehen, wie wir sie jetzt dargestellt haben, dann meine ich, denken wir einmal wieder zurück in die verschütteten Quellen hinein, in die frühe Christenheit. Für sie war die Teilnahme am eucharistischen Kult und das Bewusstsein zu den erlösten Gotteskindern zu gehören im Vordergrund. Später dann nahm die Verschiebung auf die sittliche Bemühung, auf die Erfüllung der Gebote die erste Stelle ein. An die zentrale Stelle dieser Bemühung traten dann die Vorschriften, um es noch einmal zu sagen, wir sprachen vorigen Sonntag davon, der Geschlechtsmoral. Über lauter Einzelmoralvorschriften wurde dabei das Ethos und die wirkliche Bekehrung vergessen, die eigentliche innere sittliche Entscheidung fehlte, es wurde alles nur unter dem Akt des Gehorsams vollzogen. Wenn wir so befreit von der Last von Jahrhunderten einmal uns vor Augen stellen, die große Liebe des Herrn in der Eucharistie und auch die Hinführung der Kinder zu den Sakramenten der Eucharistie und der Buße, dann tun sich hier zwei Dinge als wichtig auf. Das ist die Atmosphäre eines christlichen Elternhauses und die Atmosphäre einer Gemeinde, speziell auch einer Kultgemeinde, die aus dem Evangelium lebt und die das Wort des Herrn für wichtiger ansieht als Rechtsvorschriften und Moralvorschriften. Kompliziert werden die Dinge dort, es ist nicht zu verschweigen, gerade bei der Hinführung der Kinder zu diesen Sakramenten, wo das Elternhaus nicht mehr gläubig ist und wo in der Gemeinde womöglich eine autokratische Seelsorge, die ihre Fundamente in jener vergangenen Zeit hat, ich sprach vorigen Sonntag davon, hat. Ich glaube aber, um ganz konkret zu sprechen, wir, die wir uns bemühen seit Jahren um diesen Geist der Freiheit, den Geist des Evangeliums und der rechten Ordnung im Reiche Gottes, wir dürfen nun auch wagen, zur Neuordnung der Erstbeichte und der Erstkommunion zu kommen. Und so wollen wir es dieses Jahr, nachdem wir in den vergangenen Jahren schon sozusagen die ersten Schritte darauf gemacht haben, es so halten, dass die Kinder des zweiten Schuljahres und entsprechend des ersten Schuljahres nach Weihnachten auf die Erstkommunion am Weißen Sonntag vorbereitet werden und diese Erstkommunion ohne vorherige Beichte empfangen. In Klammern. Wir werden auch hier Freiheit halten. Wenn ein solches Kind, das da am Unterricht teilnimmt, von sich aus den Wunsch und das Bedürfnis hat, eine persönliche Beichte abzulegen, dann ist ihm selbstverständlich die Möglichkeit gegeben. Aber sie sollte ihm nicht aufoktroyiert werden durch engstirnige und ängstliche Eltern. Nach dem Weißen Sonntag dann nächstes Jahr beginnt die Bußerziehung, die Gewissensbildung, die gemeinsame Beichte und schließlich im Jahre 1967 die erste persönliche Beichte. Theorie gut, Praxis wichtiger. Ich weiß, dass das zunächst einmal vielleicht bei manchen, die anders zu leben und zu denken gewohnt waren, Erstaunen hervorruft. Aber ich glaube, schlicht und einfach aus der Kenntnis der Geistigkeit der Kinder, aus den Ergebnissen neuerer Forschungen in Bezug auf Kinderpsychologie und Pädagogik und in der rechten Wissen um die Ordnung der Sakramente, dass wir einfach aus pastoraler Verantwortung zu handeln müssen. Nicht leichtfertig, nicht der Sensation wegen, nicht um wieder einmal aus dem Rahmen zu fallen, sondern weil wir glauben, dass hier ein Notwendiges ist. Und in dieser Gemeinde, die so präpariert ist, darf ich sagen, praktiziert werden kann. Ein Urteil darüber, wie es andere Gemeinden halten oder halten werden, steht mir nicht zu. Wir wollen jedem der Verantwortlichen den guten Willen zusprechen und jeder möge handeln, wie es seinem Gewissen entspricht. Wir aber werden so handeln. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.